Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Im neuen Gedichtband von Daniela Danz, da geht es viel um das Meer. Und in einem der Gedichte ist das Meer verschwunden. Nirgends ist mehr Wasser in den Meeren. All die Schiffe mit all unseren Gütern, die hängen in der Luft, die Fische hängen in der Luft. Menschen laufen über den Grund des Meeres. Über all den Müll, den wir auch dort hinterlassen haben, zwischen Angst und Faszination laufen sie dort. Ein sehr starkes Bild von einem ungewöhnlichen Meer und darüber spreche ich gleich mit der Dichterin Daniela Danz. Die Dichterin Daniela Danz, die lebt im Binnenland Thüringen, aber mit ihrem neuen Gedichtband Portolan, da geht's aufs Meer hinaus. Und das Meer, das ist bei ihr nicht ein romantisch verklärtes, wie ja öfter, sondern ganz im Gegenteil, diese Portolan-Gedichte, die öffnen einem auch die Augen dafür, dass über die Weltmeere der allergrößte Teil unseres irren globalen Warenverkehrs abgewickelt wird. Erstaunliches Thema für ein Gedichtband. Guten Tag, Daniela Danz.
Guten Tag, Frank Mayer.
Wie ist das denn gekommen, dass Sie mit so vielen Ihrer neuen Gedichte rausschauen aufs Meer?
Tatsächlich kam ich von der Kartografie her und sah dann so eine Karte, auf der die aktuellen Schiffsrouten eingezeichnet sind und ein ganz, ganz dichtes Netz bilden, so dicht, dass sie übereinander gelagert schon eine neue Farbe ergeben. Und da wurde mir mit einem Schlag klar, dass dieses Meer, was wie eine unbeschriebene Fläche vor uns liegt, natürlich das Zentrum unseres Konsums, des Warenverkehrs, des Datenverkehrs und aller Dinge, die unser Leben auf dem Festland prägen ist.
Und mit Karten hat ja auch der Titel Ihres Buches zu tun, ne? Portolan. Erklären Sie mal bitte, was Portolan bedeutet.
Also Portolane sind im 15., 16. Jahrhundert so alte Seekarten und auf diesen Karten ist so besonders, dass von der Landmasse nur die Häfen eingezeichnet sind. Das heißt, es gibt eine totale Perspektivverschiebung von dem, was wir wichtig finden an Land, zu dem, was für eine Seekarte wichtig ist.
Also das Land ist fast ausgeblendet und alle Details auf See werden dann besonders genau eingetragen, ja?
Ja.
Am Ende Ihres Buches, da danken Sie unter anderem der Besatzung des Containerschiffs Gerda. Sind Sie dann selbst mit der Gerda auf dem Meer unterwegs gewesen?
Ja, da hatte ich eine sehr schöne Zeit. Das ist ein gutes Schiff unter der Führung eines estnischen Kapitäns. Ein Containerschiff, also ein Fieder genau genommen, der die großen Containerschiffe, die dann um Afrika fahren, beliefert. Und mit dem bin ich durch die Ostsee gefahren zu den verschiedenen Häfen und war beim Laden und Löschen dann immer dabei.
Und das war eine notwendige Vorarbeit für diesen Gedichtband?
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich vielleicht einfach nur Gedichte schreibe, damit ich umherreisen kann. Aber,
so herum.
Aber man kann es auch andersrum sagen.
Ich habe vorhin schon ein Bild, ein faszinierendes Bild aus Ihrem Buch angesprochen. Da ist in einem der Gedichte das Meer plötzlich verschwunden, kein Wasser mehr da, aber alle Dinge sind sozusagen noch an ihrem Ort. Die Schiffe hängen da, wo die Wasseroberfläche war, da hängen sie in der Luft. Die Fische und Kraken und alles, was unterwegs ist im Meer, hängt auch in der Luft. Und Menschen laufen über die Täler und Schluchten, die Gräben und Schrunden des Meeresbodens, wie Sie schreiben, und laufen auch über all den Müll, den wir auch dort hinterlassen haben. Das ist so ein Bild, das balanciert so zwischen Schrecken und Staunen und Scham und Schönheit. Oder wie wirkt dieses Bild auf Sie?
Ja, tatsächlich hatte ich da diesen Gedanken, was passieren würde, wie es aussehen würde, wenn man das Meer wegnehmen würde. Und der Band befasst sich ja auch damit, mit dem Verbrauchen unserer Ressourcen. Er ist auch geprägt von der Trockenheit in den Jahren, in denen ich ihn geschrieben habe. Die letzten Jahre, wo die Hungersteine im Rhein sichtbar waren.
Die Hungersteine, ja, die sichtbar werden, wenn so wenig Wasser im Rhein ist, ne?
Ja, richtig, am Grund des Flusses, wenn er trocken gefallen ist, sieht man dann diese Steine. Da war das natürlich ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat, was am Grund des Meeres an Datenkabeln, an Müll, den wir da lassen, an all unseren Hinterlassenschaften liegt, was wir so, wenn wir auf die schöne Fläche des Meeres schauen, nicht sehen können.
Und wenn ein Gedicht mit so einem Thema umgeht, fassen Sie das eben in so ein Bild wie das, was ich gerade beschrieben habe, anders als ein Essay jetzt, der den Ursachen nachgehen würde und so. Sie müssen es für ein Gedicht dann in so Bilder, die eigentlich auch von unserer Erschütterung, die wir fühlen oder fühlen sollten, erzählen, ne? So ungefähr.
Ja, also hinter einem Gedicht, glaube ich, muss immer eine persönliche Erfahrung, es muss nicht dieselbe sein, um die es geht, aber eine Erfahrung, die man verlängern kann, da hinein das Thema des Gedichts stehen. Und es muss einen selbst berührt haben, um berühren zu können, das glaube ich, ja.
Mhm. Sie experimentieren viel mit Formen in diesem Band. Es gibt da Gedichte, die lehnen sich an Stundengebete in Klöstern. Es gibt andere, die Rituale aus dem Sufismus aufnehmen, also aus mystischen Strömungen im Islam. Können Sie uns bitte beschreiben, wie Ihre Gedichte mit dem Sufismus verbunden sind?
Ja, das Thema dieses Gedichtbandes ist tatsächlich dieser, wie Sie es jetzt schon beschrieben haben, der internationale Warenverkehr und die totale Zerstreuung der Waren über die Welt. Und dem entgegen stehen aber ganze Kapitel, wo es um Versenkung geht, um Sammlung. Und dazu gehört der Gedichte, die sich mit dem Kartäuserorden befassen. Und aber auch mit dem Sufismus. Ich war zu der Zeit am Bosporus, habe immer draußen geschaut, wie sich die Weltpolitik tatsächlich und Russlands Gebaren direkt vor meinem Fenster abspielte und Schiffe vom von den Radaren verschwanden und so. Und auf der anderen Seite habe ich dort auch in so einer Tecke den Sufismus erleben können und die Versenkung, die ganz ohne diese ganzen Warenwelt, den Konsum auskommt und im Gegenteil in das Meer in uns, das ist so ein mystischer Topos, in das Meer in uns und die Versenkung hineingeht.
Tekke, den Begriff haben Sie gerade erwähnt, was heißt das?
Das ist einfach ein Sufi-Orden, wo die sich treffen und ja.
Und das ist dann das, was Sie beschrieben haben jetzt vom Kartäuserorden oder von diesen sufistischen Versenkungen, sowas wie eine Gegenmedizin zu der Zerstreuung der Güter und dem Wahnsinn der Güter in Ihrem Buch?
Ja, also ob es medizinisch wirksam ist, das weiß ich auch noch nicht, aber es soll zumindest einen Kontrapunkt bilden. Nicht so sehr um des Trostes willen, sondern eigentlich mehr, damit wir angesichts dessen, was uns wirklich täglich dem Verstand rauben könnte, also in welchem Zustand unsere Welt ist, noch wissen, es gibt das und es gibt das andere.
Mhm. Es gibt jetzt auch Gedichte in dem Buch, die ganz unmittelbar von Erfahrungen sprechen, die wir alle machen, zum Beispiel vom Wissen, dass es uns irgendwann mal nicht mehr geben wird. In einem Gedicht geht es ganz speziell darum und wir haben verabredet, dass Sie uns dieses Gedicht vorlesen. Tun Sie das doch bitte.
Ja, gerne. Du hast so schön die Rosen hochgebunden, die englischen Rosen mit ihren schweren Köpfen. Ich weiß nicht, wie es noch gut werden soll. Ich denke, der Sommer noch, das Blühen noch. Ich denke, ein wenig wird alles noch halten. Vom Gartentor schläft ein Drache. Ich vergesse immer öfter, das Tor hinter mir zu schließen. Ach, mein schön gefüllter, verblühender Kopf.
Ein Gedicht aus dem neuen Gedichtband Portolan von Daniela Danz. Und diese letzte Zeile des Gedichts, die bringt ja diese Pointe, dass da ein menschlicher Kopf und eine Rosenblüte, eben eine verblühende Rosenblüte, in eins gebracht werden. So eine Überblendung menschlicher Kopf, Rosenblüte, was transportiert die denn für Sie?
Ja, die Dinge kann man in Lyrik schön machen. Also man hat zum einen das Thema des Lebens oder es sind oft gesellschaftliche Themen bei mir im Hinterkopf. Und zum anderen sieht man dann konkret einen Gegenstand und ist verbunden mit all diesen Gedanken, die man hat und auch Gefühlen über unsere Gegenwart und sieht es darin wie verkörperlicht. Mhm. Und so ist es mit der Rose gewesen. Mhm. Pfingstrose, genau genommen.
Es gibt einige Gedichte, in denen die Form deutlich einfacher wird als in anderen Gedichten des Bandes. Es gibt auch sehr komplexe Texte. Und diese einfacheren Gedichte, nenne ich sie jetzt mal, die schienen mir, dass die viel stärker von unmittelbaren, direkten Erfahrungen sprechen als andere. Das Gedicht Die guten Jahre wäre so ein Beispiel dafür. Da geht es um die scheinbar kleinen Dinge, die ein gutes Leben oder eben gute Jahre ausmachen können. Gibt es bei Ihnen diese Beziehung, je direkter die Erfahrung, desto einfacher die Form bei Ihren Gedichten?
Das sind zwei Dinge, die nebeneinander stehen. So ein Gedichtband bei mir Der ist sehr stark thematisch, so ein Konzept steht dahinter. Und da gibt es diese unmittelbaren Dinge, die tatsächlich auch so in einem Guss mir einfallen und kommen. Und dann gibt es die, an denen ich lange arbeite und schraube. Die sind aber gleichberechtigt nebeneinander, weil beide haben Themen, die sich ergänzen. Und ich glaube, eins könnte ohne das andere nie sein.
Mhm. Und am Ende Ihres Gedichtbandes steht das Gedicht Hafen. Das liegt natürlich in gewissem Sinne nahe, wenn man über das Meer schreibt, dass irgendwann auch ein Hafen vorkommt, vielleicht auch am Ende. In was für einen Hafen fährt Ihr Gedichtband denn da ein?
Das ist tatsächlich ein Langgedicht, was ich auf dem Containerschiff geschrieben habe. Ich habe da viel mit den Männern, die dort gearbeitet haben, eine philippinische Mannschaft, gesprochen über die Bedingungen der Seefahrt. Das sind auch die Bedingungen, die wir natürlich auf dieser Welt schaffen, politisch und als Konsumenten. Und auf diesem Schiff waren auf kleinstem Raum auch die Konflikte der Welt zu spüren. Also wir haben das jetzt auch schon, wenn wir zum Beispiel Kapitän und Mannschaft aus unterschiedlichen Nationen, Russland, Ukraine oder so kommen. Und all diese Dinge waren auf diesem Schiff und darauf läuft es hinaus, auf die Welt im Großen, wie wir sie im Kleinen am eigenen Leib spüren und auf eine gewisse Weise auch verändern könnten.
In dem Gedicht Hafen geht es darum, ein Gedicht aus dem neuen Gedichtband von Daniela Danz, Portolan heißt der, im Waldstein Verlag ist das Buch erschienen, mit 90 Seiten. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Frau Danz.
Danke Ihnen auch.
Beim Internationalen Literaturfestival in Berlin, da gab es einen Abend, da war der riesige Saal des Hauses der Berliner Festspiele krachend voll. Das Publikum war deutlich jünger als sonst. Da saßen nämlich lauter junge Frauen unter 30, die aufgeregt auf eine Autorin gewartet haben. Für wen all diese Leserinnen dort waren und warum, davon erzählt meine Kollegin Lynn Ruschka, die war mit dabei.
Ich bin heute hier, weil ich unbedingt Fang sehen will. Sie ist aktuell meine Lieblingsautorin. Ich liebe ihre Bücher, vor allem Yellowface. Ich bin absolut gespannt auf die Lesung.
Wir beide lesen sehr gerne Fang und wir haben uns extra jetzt in Berlin getroffen für die Lesung. Ich glaube, ich habe noch nie so ein Buch gelesen, wo jemand Sprache so dargestellt hat, wie sie Sprache darstellt. Also ich habe das Gefühl, mit jeder Seite, die sie schreibt, lerne ich sowas dazu.
Die US-amerikanische Autorin Rebecca F. Kwang ist die Rettung für alle, die zeigen wollen, dass die sozialen Medien nicht nur klischeebehaftet Liebesgeschichten groß machen. Die 29-Jährige gilt als junges Genie, hat einen Master in Oxford und in Cambridge absolviert. Auf TikTok ist sie ein Phänomen und schickt sich an, die wichtigste internationale Stimme ihrer Generation zu werden. Zu Recht. Die junge, auf den ersten Blick zurückhaltende Frau entpuppt sich im Gespräch als unendliches Wissen produzierende Entertainerin. Wie blickt sie auf ihren Weg zur Star-Autorin?
Ich habe zwei Bücher kurz hintereinander veröffentlicht, Babel und Yellowface. Sie sind im Abstand von nicht einmal 9 Monaten erschienen und waren ziemlich erfolgreich. Ich war völlig unvorbereitet auf das Ausmaß der Aufmerksamkeit und der Öffentlichkeitsarbeit, die damit einhergeht. Und ich habe versucht, alles gleichzeitig zu schaffen, während ich meine Kurse absolvierte und gleichzeitig unterrichtete.
Aber wie schafft sie das alles? Denn natürlich promoviert die US-Amerikanerin mit chinesischer Herkunft, die mit 4 Jahren mit ihrer Familie nach Denver kam, nebenbei auch noch in ostasiatischer Literatur. Wie schreibt man gleichzeitig Bestseller und Doktorarbeit? Sie sei eben gern beschäftigt, erklärt die preisgekrönte Autorin uns unaufgeregt. 2023 erhielt sie gleich 3 Preise auf einmal. Den Nebula, den Locus und den World Fantasy Award. Alle für ihren Roman Babel. Jetzt ist die Frau mit den schwarzen langen Haaren und dem sympathischen Lächeln auf Lesetournee, um ihren 6. Roman Katabasis vorzustellen. Eine Persiflage auf die ausbeuterische Welt der Elite-Universitäten. Ihre Charaktere sind eben solche Überflieger wie sie selbst.
Es geht um den Masochismus des Erfolgs. Rin und Alice sind beide Charaktere, die sehr viel lernen und hart arbeiten, um ihre Ziele zu erreichen. Das ist anstrengend und ermüdend. Man bekommt Kopfschmerzen. Aber ab einem bestimmten Punkt fängt man an, es wirklich zu genießen. Auch ich bin in dieser Hinsicht eine Masochistin.
In Katabasis reist die junge Doktorandin Alice in die Hölle, um ihren verstorbenen Doktorvater zurückzuholen. Dafür muss sie die Hälfte ihrer Lebenszeit aufgeben.
Doch die Entscheidung war ihr nicht schwer gefallen. Hatte nicht schon Achilles beschlossen, im Kampf zu sterben? Für eine Professur würde sie ihr Erstgeborenes opfern, sich einen Arm abhacken, alles geben, solange sie ihren Grips noch hatte und denken konnte.
Die Hölle sieht in Katabasis aus wie ein Unicampus. Der Roman ist eine Kulturgeschichte der Unterwelt.
Ich war sehr fasziniert von der tragischen Liebesgeschichte zwischen Orpheus und Eurydike. Ich habe viel darüber recherchiert. Ich wollte eine Version der Hölle schaffen, die mit allen alten Mythologien und Religionen vollgepackt ist, sodass es ständig Anspielungen auf alle bisherigen Geschichten über Reisen in die Unterwelt gibt. Meine Version der Hölle fordert den Leser also ständig dazu auf, über die verschiedenen Geschichten nachzudenken, die im Laufe der Jahrtausende schon erzählt wurden.
Genau das ist es, was ihre Fans an A.F. Kuang so schätzen.
Ihre Bücher zu lesen, ist ein bisschen wie wenn man an der Schule sitzt und man lernt etwas und es macht Spaß. Man hat wieder dieses so kindliche Gefühl, so, oh toll, ich lerne mal gerade was.
Neben bissigen Kommentaren zu gesellschaftspolitischen Konflikten wie Kolonialismus oder Patriarchat behandeln ihre Romane Mathematik, klassische Literatur und Logik so komplex, als ob die 29-Jährige in allen Disziplinen gleichzeitig promovieren würde.
Ich mag alte Dinge, das erklärt die klassische Literatur. Und ich habe Geschichte studiert, daher mag ich Geschichte. Mein Vater hat in Physik promoviert, das erklärt die Physik und Mathematik. Und mein Mann ist Philosoph, das erklärt die Logik.
Rebecca F. Kuang schafft es in ihren Büchern, Unterhaltungsliteratur zu akademisieren und akademische Referenzen zu popularisieren. Damit transzendiert sie Genregrenzen. Vorurteile gegenüber dem Genre Fantasy begegnet sie daher ziemlich gelassen.
Fantasy wird oft als billige Unterhaltung angesehen, während die ernsthaften Literaten sich mit langweiliger und komplexerer Erzählkunst beschäftigen. Aber wenn man etwas länger darüber nachdenkt, ergibt das keinen Sinn. Denn einige der größten Schriftsteller wie Kazuo Ishiguro, Gabriel Garcia Marquez, Cormac McCarthy schreiben Fantasy, Science-Fiction und dystopische Romane. Ich denke, ich gehöre zur gleichen Kategorie, da ich einfach alle Arten des Geschichtenerzählens liebe und bereit bin, aus jeder Tradition zu schöpfen, weil ich glaube, dass alle Traditionen etwas Wertvolles an sich haben. Selbst die billigste, sensationslüsternste und kommerziell zugänglichste Form des Geschichtenerzählens.
Die nächsten 4 Bücher sind bereits geplant.
Ich habe bereits ein weiteres Manuskript fertiggestellt. Es heißt Taipei Story. Es befindet sich derzeit in der letzten Überarbeitungsphase und wird nächstes Jahr im September erscheinen.
Bei jedem Buch will sie sich selbst neu herausfordern. Als nächstes soll Poesie mehr Raum einnehmen in ihrem Werk. Nach der Lesung stehen die Fans Schlange zum Signieren. Es sind so viele, dass manche weggeschickt werden müssen.
Jedes Buch ist so ein bisschen anders, immer so ein bisschen der gleiche Grundaspekt mit der Literatur, aber auch der Geschichte und der Sprache und so weiter. Wir sind ganz gespannt auf den Poetry-Aspekt im nächsten Buch.
Leserin von Rebecca Kuang mit ihrem Roman Katabasis war sie in Berlin. Diesen Roman haben Alexandra Jordan und Heide Frank übersetzt. Erschienen ist er im Eichborn Verlag mit 660 Seiten. Und Rebecca Kuang ist jetzt fast am Ende ihrer Lesereise im deutschsprachigen Raum. Heute Abend gibt es den letzten Abend mit ihr. Da stellt sie ihr Buch noch in Zürich vor.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Philosophin und Politologin Lea Üppi, die wurde schon als große europäische Vordenkerin gewürdigt. Star-Philosophin wurde sie auch schon genannt. Lea Üppi stammt aus Albanien. Sie lehrt als Professorin für politische Theorie an der London School of Economics. Und bei uns ist jetzt ein Buch von Lea Üppi erschienen, in dem sie vom Leben ihrer Großmutter erzählt. Aufrecht überleben im Zeitalter der Extreme, so heißt dieses Buch. Und Katharina Döbler hat es für uns gelesen. Guten Tag, willkommen.
Guten Morgen.
Wie erzählt denn Lea Üppi jetzt vom Leben ihrer Großmutter? Also als Philosophin, erkennt man die Philosophin in ihrer Art des Erzählens?
Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr hinterlegt mit Begriffen, grundsätzlichen Überlegungen. Also ein Schlüsselbegriff ist Würde. Der englische Titel ist auch Indignity, also eine Würde, die ihrer Großmutter auch genommen wurde. Es geht um Freiheit auch darin. Es geht um die Unabhängigkeit des Denkens und mit ihren so philosophischen Grundbegriffen hantiert sie eigentlich. Das ist immer so ein bisschen die Basis und der Rahmen der ganzen Geschichte.
Und warum erzählt sie jetzt vom Leben ihrer Großmutter? Gab es einen Anlass, einen Auslöser für dieses Buch?
Also sie beschreibt in dem Prolog irgendwie, dass plötzlich in Social Media ein Foto auftaucht und da erkennt sie ihre Großmutter drauf. Und zwar, da ist sie noch ganz jung, das ist im Jahr 1941. Sie ist mit ihrem frisch angetrauten Ehemann auf Hochzeitsreise und zwar ist das in Cortina im Jahr 1941 und sie ist so im schicken Pelzmantel im Hintergrund eine Fassade eines Luxushotels und Skier stehen da und so. Ne? Und dann, sie kennt dieses Foto nicht und denkt so, huch. Und erinnert sich, dass ihre Großmutter, die sie als Kind sehr, sehr geliebt hat und immer Nini genannt wurde, also dass diese Nini ihr gesagt hat, das waren die glücklichsten Tage meines Lebens. Und dann guckt sie sich dieses Foto an und denkt, Luxus, 1941, mitten im Krieg, was ist das? Was war das? Was für eine Haltung hatte diese Frau? Habe ich überhaupt die richtigen Erinnerungen an sie? Also ist ihre Großmutter 1918 geboren, 2006 gestorben. Lebte ja dann nicht mehr und also da blieben plötzlich viele Fragen offen. Und das war dann so der Grund für Lea Üppi, da nochmal richtig nachzuhaken und nachzusuchen.
Und sie hat dieses Foto eben, versucht sie dann, Lea Üppi, das Leben ihrer Großmutter anhand von Fotos eben und Dokumenten zu rekonstruieren oder eher zu imaginieren, sich vorzustellen?
Naja, es ist ja so, Familienüberlieferungen bestehen immer zum allergrößten Teil aus Lücken. Es werden immer so bestimmte Storys erzählt und der Rest ist Leere. Und wer je nach Akten gesucht hat, also nach Fakten in den Akten gesucht hat, in dem Archiv oder Spitzelberichte gelesen hat, also auch hier von der Stasi oder so, der weiß, dass das alles sehr, sehr unzuverlässig ist. Also Herz und Haltung des Menschen finden sich da drin nicht. Es finden sich die Gefühle nicht. Und da muss man als Schreibender natürlich erfinden. Mhm. Und das macht eben auch Lea Üppi. Und die, also ganze Passagen, lange Passagen in diesem Buch sind erzählt, wo sie dann also die Kindheit der jungen Lemman Leskoviku, wie sie damals noch heißt, die in Saloniki aufwächst, in der Familie, die aus der Türkei kommt. Der Großvater war als Ibrahim Pascha irgendwie Berater des Sultans. Familie ist muslimisch, lebt aber in Saloniki. Dann kommt der große Bevölkerungsaustausch, 1923, 24. Die griechische Bevölkerung aus der Türkei wird nach Griechenland vertrieben und umgekehrt. Und die Familie kann bleiben, weil sie nachweisen kann, dass sie irgendwie ja albanische Wurzeln hat und Albanien irgendwie zu Griechenland gewechselt ist. Und das Ganze spielt mit viel Tragik auch, im Selbstmord einer Tante und so weiter, vor einem ganz prachtvollen Hintergrund, also mit ganz tollen Teppichen, besten Beziehungen und hochgebildeten Frauen. Also, und das imaginiert dann Üppi ganz toll, so in Dialogen und aus gemalten Sets.
Das heißt, das Buch ja Aufrecht überleben im Zeitalter der Extreme, die Zeit, also schon bis 1945 war natürlich eine Zeit der Extreme, aber auch die Zeit danach und da hat diese Großmutter ja im sozialistischen und nochmal ganz besonders abgeschotteten Albanien gelebt. Was erzählt das Buch denn davon?
Ja, sie ist dann, also Lehmann alias Nini ist dann nach Albanien gegangen mit 18 Jahren, also in den 30er Jahren, weil sie arbeiten wollte und nicht mehr vom Geld der Familie leben, also nicht ein schickes Studium in Paris, wie zum Beispiel Enver Hoxha, der spätere Diktator von Albanien und auch ihr künftiger Ehemann, sondern sie will dann nach Albanien gehen und selber arbeiten. Das gelingt ja auch als eine der ersten Frauen, die da in der Verwaltung arbeiten darf, kann. Unabhängigen Albanien. Und sie lernt dann irgendwie ihren künftigen Ehemann kennen und diese ganzen Wirrungen des Krieges, da spielen dann noch so englische Geheimdienstleute eine Rolle. Das wird auch noch recht üppig erzählt. Aber dann wird es bitter. Der Krieg ist zu Ende, die ganzen Hoffnungen zerschlagen sich. Die Kommunisten übernehmen die Macht. Enver Hoxha wird immer mehr zum Alleinherrscher sozusagen und ihr Ehemann kommt ins Gefängnis. Und diese ganze Bitterkeit, da geht irgendwie Lea Üppi so die erzählerische Puste aus. Also sie erzählt parallel immer wieder von ihren Recherchen. Also es gibt immer wieder eingefügte, sehr nüchterne Passagen, wie sie in den Archiven wühlt und im Grunde nichts findet. Aber Spuren von einer Lehmann Üppi findet, die ist ja ganz fremd vorkommt. Aber dieses üppige Erzählen und Ausmalen verschwindet in dem Moment, als Lehmann Üppi dann in eine Kolchose muss und da arbeiten allein mit dem Kind und in meinem Gefängnis ist. Also dieses Setting eignet sich dann nicht mehr für dieses üppige Ausmalen.
Das klingt jetzt so, als ob das Buch Sie dann zumindest da nicht mehr überzeugt hat?
Naja, das Erzählerische überzeugt nicht, aber was wirklich toll ist und ist auch noch so eine Wolte, dass diese Spuren, die sie im Archiv gefunden hat, gar nicht zu ihrer Großmutter gehören.
Aha.
Also diese Person, der sie danach gespürt hat in dem Archiv der Staatssicherheit in Albanien, das war gar nicht ihre Großmutter. Trotzdem gibt es ja ganz, ganz viele Parallelen. Und das ist irgendwie toll an dem Buch, dass dieser Spalt zwischen dem Überlieferten, den Erinnerungen, der eigenen Emotion auch, also der Liebe zu dieser Großmutter und den Fakten, die dann verschwinden und nicht mehr zu rekonstruieren sind, und diesen Brüchen, dass das trotz allem bleibt. Und trotzdem ist es auch eine Annäherung.
In dem Buch Aufrecht überleben im Zeitalter der Extreme von Lea Üpi, das wurde aus dem Englischen übersetzt von Eva Bonnet. Im Surkamp Verlag ist das Buch erschienen mit 390 Seiten, 28 € ist der Preis. Vielen Dank an unsere Kritikerin Katharina Döbler. Seit heute ist unsere neue Sachbuchbestenliste da mit den besten Sachbüchern im Monat Oktober. Nach Ansicht der Jury, Deutschlandfunk Kultur, gibt diese Sachbuchempfehlung gemeinsam mit dem ZDF und der Zeit heraus. Eine der Jurorinnen ist Kim Kindermann, Sachbuchredakteurin hier bei uns. Sie hat die Liste heute Morgen in unserem Programm vorgestellt. Auf Platz 1 steht dort das Buch Mit Männern leben von Manon Garcia mit dem Untertitel Überlegungen zum Pellicot-Prozess.
Manon Garcia hat den Prozess um Gisèle Pellicot beigewohnt und erzählt sie eben, was sie erlebt hat, was die angeklagten Männer zu ihrer Verteidigung vorbrachten. Also die dachten, das sei Eifern, nämlich das Paar spielt ein Sexspiel. Und wie krass das dann dem widerspricht, was man auf den Videos sieht. Das wurde ja freigegeben, extra auf Wunsch auch der Klägerin. Und in den Filmen sieht man jetzt eine bewusstlose, koma-ähnliche Frau, die schnarcht und deren Körper, je nachdem, wie man sie vergewaltigen will, ob oral oder vaginal oder anal, wird er zurechtgebogen. Und das ist wirklich das Grauen, das hier in diesem Buch geschildert wird. Genauso wie die Tatsache, und das ist wirklich so einer der Hauptpunkte, der Ehemann ohne Probleme 51 Männer finden konnte in einem direkten Umfeld von 50 Kilometern, die kein Problem hatten, dabei mitzumachen. Also das ist schon ein harter Stoff, der hier verhandelt wird, vor allem wenn man sich überlegt, dass eben 41% aller Übergriffe an Frauen im persönlichen Familien- und Bekanntenkreis stattfinden. Und da wird jetzt eben gefragt, was ist das jetzt hier? Sind das einzelne Monster? Was sagt das über Menschen? Sie spricht jetzt eben, die Autorin, sie ist ja Philosophin, und sie verhandelt das hier wahnsinnig gut. Sie tastet sich vor, sie spricht auch von der Banalität des Bösen. Sie guckt jetzt eben, wie sind toxische Männlichkeit, ist das nur ein Schlagwort, wird das verunglimpft? Und jetzt fragt man sich auch, wenn man dieses Buch liest, ja, wie geht das? Und schnelle Antworten, die findet man hier nicht. Und um es wirklich zu sagen, das ist keine Kampfschrift, auch wenn man an manchen Stellen das Buch aufgrund des Schreckens, den Manon beschreibt, wirklich einfach man heulen möchte. Aber die Frage steht wirklich im Raum, ja, wie mit Männern leben.
Kim Kindermann über das Buch von Manon Garcia, Mit Männern leben, Überlegungen zum Pellicot-Prozess. Andrea Hemminger hat das Buch übersetzt, erschienen ist es im Surkamp Verlag. Das Buch steht auf Platz 1 unserer neuen Sachbuchbestenliste und auf Platz 3 dieser Liste steht da das Buch Geliebtes Kabul, ein Buch mit Texten von Frauen, die sie nach der Rückkehr der Taliban dort an die Macht geschrieben haben. Geheim, versteckt geschrieben haben. Dieses Buch, Geliebtes Kabul, ist unser Thema morgen hier in der Lesart.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Vielleicht hat die Krankheit, die mich gebrochen hat, mich erst zum Schriftsteller gemacht.
Schreibt Thomas Melle 2016 in Die Welt im Rücken. Seine bipolare Störung ist auch das Thema des neuen Romans. Am Samstag liest der Autor aus Haus zur Sonne in Dresden. Was nach Sommerurlaub klingt, ist ein Hospiz für Sterbewillige. Zunächst werden den Klienten noch allerlei Wünsche erfüllt. Virtuelle Technik erlaubt das Abtauchen in ein glückliches Leben, zum Beispiel als Popstar. Dann steht der sanfte Suizid an. Thomas Melle fragt, will, wer nicht mehr leben will, unbedingt sterben? Haus zur Sonne. Die Lesung mit Thomas Melle. Am Samstag um 19:30, Zentralwerk Dresden. Maxi Wander interviewte Frauen aus der DDR, fragte nach der Arbeit und der Familie, nach Sehnsüchten und Träumen. Die Gespräche wurden unter dem Titel »Guten Morgen, du Schöne« veröffentlicht. Das Theaterstück »Guten Morgen, Zukunft« konfrontiert die Protokolle aus den 1970er Jahren mit der Gegenwart. Wie leben ostdeutsche Frauen heute? Das Theaterhaus Jena interviewte Frauen aus der Region. Die Inhalte der Gespräche wurden komprimiert, anonymisiert und in drei Figuren verpackt. Auch die Maxi-Wander-Texte vereinen sich in den Stimmen von drei Frauen.
Und werden durch Video, aber auch durch Lesen aus dem Buch Guten Morgen, du Schöne, auf die Bühne gebracht.
Dramaturg Daniele Seredi.
Die größte Überraschung, die auf der Bühne auch gezeigt wird, ist die Qualität und auch die Vielfalt der Träume und der Zukunftsvorstellungen, die die Frauen in den 70er Jahren haben, worauf die Frauen von heute sich dann beziehen und fragen sich, wann haben wir eigentlich die Fähigkeit zu träumen verloren?
Guten Morgen Zukunft. Zu sehen ist das Stück heute Abend um 20 Uhr im Theaterhaus Jena. Dietrich, genannt Dietz, 48, verheiratet, hat zwei Töchter und arbeitet als Ingenieur in Düsseldorf. Zusammen mit Volker, einem Musiker und notorischen Langfinger, fährt er übers Wochenende nach Leipzig. Sie wollen nach Jahren mal wieder den gemeinsamen Schulfreund Aki besuchen. Doch beiden fehlt eine wichtige Information: Akis neue Adresse. Im Comic Hallimasch beweist Max Beitinger erneut sein feines Gespür für die Absurditäten des menschlichen Alltags.
Also sind ja oft auch Dinge, die so passieren und Dialoge oder Aussagen, die so getätigt werden. Natürlich finde ich es meistens lustig, aber es ist auch völlig in Ordnung, das ernst zu nehmen.
Heute Abend stellt der Comicautor sein druckfrisches Werk in Leipzig vor. Während die zwei Männer auf eine Nachricht von Aki warten, wird ihre Freundschaft und psychische Stabilität in einem endlosen Streifzug durch Museen und Kneipen auf die Probe gestellt. Hallimasch, die Lesung mit Max Beitinger und die Eröffnung der gleichnamigen Ausstellung mit Originalzeichnungen aus dem Werk. Heute Abend um 8, Moritzbastei, Leipzig.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss. Wir haben hier in der Lesart öfter über die Gründung von neuen Verlagen gesprochen, über mutige Starts mit Verlagsideen in schwierigen Zeiten. Heute Vormittag um 10 Uhr, also vor 50 Minuten, haben wir eine Pressemitteilung zum Ende eines Verlages bekommen. Diese Nachricht, die ist schmerzlich für alle, die schön gestaltete, besondere Bücher mögen, denn es geht um den feinen kleinen Bärenberg Verlag mit seinem sehr ausgesuchten Programm. Der hat jetzt sein Ende angekündigt. Der Bärenberg Verlag wurde dreimal mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet, zuletzt vor 2 Jahren. Und der Verleger und Verlagsgründer Heinrich von Bärenberg, der ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr von Bärenberg.
Tag, Herr Mayer.
Was ist das denn jetzt für ein Tag für Sie, an dem Sie diese Nachricht über das Ende Ihres Verlages öffentlich machen mussten?
Ach, naja, also an dieser Pressemitteilung haben wir natürlich schon ein bisschen gearbeitet. Insofern ist das alles jetzt auch kein Schock. Und außerdem ist es ja auch eine Entscheidung, die schon seit langem vorbereitet war. Aber gut, trotzdem, das ist heute, also sagen wir mal, das ist doch so eine Art Ultimo und das sitzt schon irgendwie. Also das Datum werde ich mir merken.
Ja, und warum geht es nicht mehr weiter mit dem Bärenberg Verlag?
Also da gibt es viele Gründe. Vieles hat natürlich auch mit so etwas Einfachem wie Geld zu tun. Mhm. Wir haben ja immer schöne Bücher gemacht. Diese schönen Bücher waren immer nicht ganz billig in der Produktion. Sie sind immer teurer geworden. Mit der Zeit, ich bin ja in einer privilegierten Situation und kann gewissermaßen ohne große Probleme immer wieder die Verluste ausgleichen. Aber mit der Zeit ist es doch so viel geworden, dass ich immer nachdenklicher geworden bin. Also ein ganz wichtiger Punkt war, dass wir zum Schluss immer wieder festgestellt haben, ohne einen mehr oder weniger gut verkäuflichen oder zwei gut verkäufliche Titel im Programm, also richtig Bestseller oder zumindest Seller, müssen wir immer wieder zuschießen. Mhm. Und das ist eigentlich nicht der Sinn, das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache, fand ich.
Sie haben ja gar nicht so viele Bücher rausgebracht, jedes Jahr etwa 8, wenn ich es richtig gesehen habe. Sehr schön gestaltete Bücher, allerdings fadengeheftet in Halblein mit schönen Vorsatzblättern, schönem Papier. Und Sie haben zu Ihrem Programm selbst gesagt, der Bärenberg Verlag ist ein Literaturverlag mit viel Non-Fiction im Programm. Wir bemühen uns um deutschsprachige Literatur, sind aber störrisch international. Also müssen Sie am Ende sagen, dass Ihre Bücher doch zu ausgesucht, zu aufwendig waren für den deutschen Markt?
Das kann ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sagen. Also ob wir dafür verantwortlich sind oder ob der Markt dafür verantwortlich ist, das ist wirklich sehr die Frage. Aber wir haben uns diese Frage natürlich auch immer gestellt. Also vor allen Dingen, Sie haben ja auch die Internationalität des Verlages angesprochen. Das ist ein besonderes Problem zum Beispiel. Also wir haben ja ganz viel, also aus großer Leidenschaft und Begeisterung aus Lateinamerika, aus Spanien gemacht, Bücher aus diesen Ländern inzwischen zu verlegen, ist sehr, sehr schwierig geworden. Und
es gibt zu wenig Interesse daran bei uns?
Es gibt wirklich zu wenig Interesse daran. Hm. Also darüber könnte man wahrscheinlich wieder endlos sprechen, woher das kommt. Aber wir haben das einfach gemerkt. Wir haben gemerkt, dass so etwas können wir eigentlich nicht mehr machen. Es sei denn, wir schießen wieder Geld dazu. Aber das ist dann ja doch auch eine unvernünftige Angelegenheit, wenn man gleichzeitig feststellt, dass es immer weniger Leser interessiert.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, das funktioniert nur, wenn Sie einen Bestseller mindestens oder auch zwei in jedem Programm haben. Jetzt könnten Sie in diesem Herbst ja einen Bestseller bekommen, denn es gab eine sehr gute Nachricht für Ihren Verlag. Der von Ihnen verlegte Roman Wachs von Christine Wunicke steht auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Das ist ja schon mal ein Erfolg, wenn ein Buch auf diese sehr ausgesuchte Shortlist kommt. Wenn dieser Roman den Buchpreis gewinnen sollte und Sie damit einen Bestseller bekommen, vielleicht geht es dann doch weiter?
Das wäre eine ganz fantastische Coda, über die wir uns sehr, sehr, sehr freuen würden. Weiter ginge es nicht. Das weiß auch Christine Wunicke, die übrigens tatsächlich auch, die arme Christine, die ist eigentlich immer dafür verantwortlich gewesen, alle 3-4 Jahre einen Roman zu schreiben, damit wir mal wieder so etwas wie eine schwarze Zahl am Ende unseres Geschäftsjahres sehen konnten. Und auch das ist eigentlich eine Überforderung. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn also dieser unglaubliche Fall eintreten würde und sie den Preis gewinnen würde. Also wollen wir mal sehen.
Der Bärenberg Verlag wird seinen Betrieb einstellen, voraussichtlich im März 2026. Das haben wir heute Vormittag erfahren und darüber habe ich gesprochen mit dem Verleger Heinrich von Bärenberg. Vielen Dank und trotz allem alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank, Herr Mayer. Danke.